SRF 2 Kultur. Die Sendung Kontext, am Mikrofon Christoph Keller. Mit jedem Klick, den wir tun, mit jeder Webseite, die wir öffnen, mit jedem Like auf Facebook, erzählen wir etwas über uns. Wir erzählen, was uns gefällt, was uns interessiert, welche Produkte wir mögen, und die Datenindustrie sammelt diese Daten, verkauft sie, arbeitet damit, und wir kriegen nichts dafür. Was aber, wenn die Datenindustrie diese meine Daten irgendwie kaufen müsste, also Schluss wäre mit dem unentgeltlichen Abgrasen meines digitalen Ichs? Diese Frage hat den Ökonomen und Journalisten Hannes Grassegger umgetrieben. Guten Morgen, Hannes Grassegger.
Guten Morgen, Herr Keller.
Hannes Grassegger, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Internet, mit Big Data. Sie sind aber nicht auf Facebook, und vor mir Ihre Visitenkarte, da steht schlicht drauf Hannes Grassegger und sonst gar nichts.
Ja, wir befinden uns ja in einem Zeitalter allumfassender und anwesender Informationen über uns. Und da dachte ich mir, für meine Visitenkarte brauchst du eigentlich nicht mehr als die kleine Erinnerung, dass man diesen Typ mal getroffen hat. Und wer mehr über mich wissen will, kann ja heutzutage in Google einsteigen und findet mich sofort.
Big Data, das digitale Ich, das ich mit mir herumtrage, treibt Sie um, Hannes Grassegger. Haben Sie Angst?
Ich habe keine Angst. Ich glaube sogar, dass uns eine neue Möglichkeit entstanden ist. Aber es gibt eine Gefahr, und diese Gefahr, vor der müssen wir uns anfangen zu schützen. Und ich glaube, das tun wir am besten darüber, dass wir anfangen, uns zu vermarkten.
Zu vermarkten, was heißt das?
Die Informationen, die wir über uns preisgeben, sind zu einem neuen Kapital geworden. Es wird gehandelt mit Daten und Informationen über uns, mit meinen Likes, mit meinen Gefühlszuständen, wie wir letztens bei Facebook mal wieder gesehen haben, mit unseren Ortsdaten, die erhoben werden. Und was ich bemerkt habe bei der ganzen Debatte über die angebliche riesige, allumfassende Überwachung über uns: alle reißen sich um unsere persönlichen Daten, von Geheimdiensten bis hin zu den großen Silicon Valley-Giganten. Es dreht sich also um eine Nachfragesituation, und als Ökonom habe ich mir gedacht, die können wir endlich mal nutzen.
Schauen wir uns mal an, was da eigentlich vorliegt, Hannes Grassegger, dieser große Datenwust, den ich ja produziere. Sie sagen, das digitale Ich ist kein von mir abgesondertes mehr. Sie sagen in Ihrem Buch, das Kapital bin ich, ein schmales, sehr gut lesbares Buch. Da schreiben Sie, das digitale Ich und das analoge Ich fällt heute eigentlich zusammen.
Genau, wenn wir uns angucken, die Selbstmorde von Teenagern, die sich umbringen, weil sie im Netz, ihre Identitäten im Netz ruiniert wurden, wenn wir uns angucken, was eine falsche Behauptung oder ein schlecht formulierter Satz im Netz über uns in der realen Welt auslösen kann, wir verlieren unsere Jobs, unsere Partner, wir verlieren vielleicht unsere Zukunft, dann muss ich sagen, da ist eine Verbindung entstanden zwischen der realen und der Datenwelt, und diese Trennung fällt damit auch weg. Es gibt keine reale und Datenwelt mehr. Wir sind heutzutage Wesen aus Bits und Atomen. Und was ich sagen muss, das zeigt sich in meinem realen Alltag. Also ich bin ungefähr 50% meiner Zeit im Netz, und was ich bin, das manifestiert sich zur Hälfte im Web. Und dieses Web, das rückt immer mehr in meine materielle Sphäre sozusagen rein. Wenn ich dran denke, wie ich mein Smartphone mit mir rumtrage, wenn ich dran denke, wie mein Toaster anfängt, intelligent zu werden, wenn ich dran denke, was für Daten aus meinem Fahrzeug an die Konzernzentrale gesandt werden und wo immer auch hin, dann würde ich mal sagen, wir sind Bits und Atome zugleich.
Kann ich, Hannes Grassegger, dieses digitale Ich denn bewusst steuern? Oder sind wir an einem Punkt angelangt, wo ich gar nicht mehr weiß, was eigentlich mit diesen Daten, mit dieser Datenspur, die ich eben mit jedem Klick, mit jeder Verwendung auch eines Geräts produziere, wo ich diesen Datenstrom gar nicht mehr steuern kann?
Dieser Datenstrom ist wirklich umfassend mittlerweile. Ich möchte da ganz kurz sagen, dass es sich auch um Körperdaten von uns dreht und sogar Gendaten von uns verwandt werden. Wir können das mittlerweile überhaupt nicht mehr steuern. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist dieser österreichische Jurastudent Max Schrems, der jahrelang versucht hat, seine Facebook-Daten einfach mal zu sehen zu bekommen. Das heißt, sein virtuelles Leben sozusagen in den Händen zu halten. Und nach jahrelangem Kampf hat er Tausende von Seiten bekommen. Solche Ordner hat keine NSA über niemanden oder fast niemanden zumindest. Das ist ganz unglaublich, was da außerhalb unserer Hände mit unseren Daten passiert. Und wenn man sich anguckt, was hinter den Kulissen von Facebook und Google und so weiter läuft, dann sieht man, dass es einen riesigen Markt von Weiterverkäufern, also Data Brokern, sogenannten Handelshäusern, die einfach nur Daten sammeln, aufkaufen und weiterverkaufen. Das verselbstständigt sich.
Wozu? Wozu werden meine Daten, die ich auf Facebook hinterlasse, wozu werden die verwendet?
Das war der Ansatzpunkt von meinem Buch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Geheimdienst wirklich an meinem langweiligen und durchschnittlichen Leben interessiert ist und vielleicht auch nicht an dem von den meisten von uns. Aber wenn Sie sich anschauen, zum Beispiel die Information, dass eine Person schwanger ist, diese Information ist wahnsinnig viel Geld wert. Es dreht sich um ein ganz vorhersehbares Konsummuster, das daraus folgen wird, dass man ein Kind bekommt. Sie können sich's vorstellen, von den Windeln bis hin zu den Schulsachen oder nachher der Universitätsfinanzierung und der Versicherung. Diese Information ist genau etwas, was wir nebenbei zufällig preisgeben auf Facebook. Facebook erkennt sowas mit Hilfe von intelligenten Algorithmen. Und das ist bares Geld wert, und zwar sehr vielen Leuten.
Was kann denn mit dieser Information gemacht werden?
Diese Information kann an Versicherungshäuser weitergegeben werden. Diese Information kann weitergegeben werden an große Händler, Walmart, an Bugaboo, Kinderwägen und so weiter und so fort. Der Punkt ist aber auch, die kann völlig in den falschen Händen landen. Wir müssen uns mal vorstellen, dass Facebook und Google private Firmen sind. Diese Firmen haben riesige Mengen an Informationen über uns. Und diese Firmen sind durchaus kaufbar. Stellen Sie sich mal den Albtraum vor. Ich gebe Ihnen den Plot für den nächsten Hollywood-Film. Dr. No kauft sich Facebook. Was machen wir denn? Das könnte ein terroristisches Attentat der Zukunft sein. Wenn Sie sich das Gefahrenszenario mal wirklich überlegen, in dem wir uns befinden, dann können wir sehen, dass es zum Beispiel Rassendiskriminierung in Zukunft über das Internet verlaufen kann. Und sowas kann durchweg von Privatfirmen angeboten werden. Stellen wir uns eine Ruanda-Situation vor, bei der man sich die Daten kauft, wer Hutus und Tutsis sind und dann ganz einfach systematisch mit den Ortsdaten koppelt. Stellen Sie sich vor, wir sind in Somalia und wir haben über die Geodaten gekoppelt mit unseren Gefühlszuständen eine Art emotionale Landkarte von dieser Gegend. Wir sind Waffenhändler, wir fahren dorthin, wo am meisten Wut herrscht und verkaufen die Waffen. Das ist ein ganz neues Wirtschaftssystem, das da entstanden ist. Und dieses Wirtschaftssystem wird in der Fachliteratur als Semiokapitalismus, Kapitalismus der Zeichen, bezeichnet.
Das sind jetzt schon fast apokalyptische Visionen, die Sie da aufzeichnen. Die normalen Algorithmen grasen mein digitales Ich danach ab, was ich für ganz normale Spuren hinterlasse. Und eigentlich geht es ja da um Geld. Sie sagen, und viele andere sagen es auch, diese Daten sind eigentlich die neue Währung des 21. Jahrhunderts.
Ganz genau. Es gab eine Studie, die die Boston Consulting Group erstellt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Da wurde zum Beispiel für den Euroraum gesagt, dass in schon 5 Jahren alleine die persönlichen Daten einen Gegenwert von 1 Billion Euro pro Jahr haben werden. Wenn man das runterbricht, pro Kopf würde das ungefähr $200 pro Monat bedeuten. Das heißt, für eine 4-köpfige Familie könnten wir dann mit $800 rechnen pro Monat. Das ist in manchen Gegenden ein ganz gutes digitales Grundeinkommen. Es gibt andere Schätzungen, die rechnen mit mehreren $1,000 pro Jahr als Wert der persönlichen Daten. Da entgeht uns vieles. Das ist Geld, und dieses Geld wird nicht weniger wert werden in Zukunft, diese rohstoffpersönliche Daten, sondern wird mehr Geld wert werden. Und zwar, weil die Algorithmen in Zukunft noch besser helfen können, diese Daten zu etwas Sinnvollem zu verarbeiten für Unternehmen und so weiter.
Das heißt, in Ihrem Verständnis, Hannes Grashecker, während ich durchs Netz surfe, während ich mich auf Facebook aufhalte, während ich twittere, arbeite ich eigentlich für die Datenkonzerne.
Facebook ist doch ein Witz. Was kriegen wir denn im Gegenzug dafür, dass wir tagtäglich eine Benutzeroberfläche mit unseren Daten füttern?
Wir kriegen also einen gratis Zugang zu Facebook.
Ein gratis Zugang zu Facebook, wunderbar. Ich kriege einen Haufen falsche Freunde und so ein bisschen einen Stream an Informationen, den ich die ganze Zeit irgendwie beantworten und kommentieren muss. Facebook ist zu einer der wertvollsten Firmen der Welt geworden. Ich sehe keinen Pfennig und ich bin gleichzeitig noch in eine gefährliche Abhängigkeit reingerutscht. Ich brauche dieses Unternehmen viel mehr, als dieses Unternehmen mich braucht. Und so kann es einfach nicht weitergehen. Wir brauchen da ganz neue Verhandlungen.
Facebook ist ein Imperium, sagen Sie in Ihrem Buch. Facebook ist ein neuer Kontinent, ein neues Land. Facebook ist auch eine Feudalherrschaft. Da ist eine Firma, die über 1,3 Milliarden Menschen, die da angeschlossen sind, gebietet.
Das ist doch eine wirklich abstruse Situation. Wir sehen Mark Zuckerberg erlässt Regeln für 1,3 Milliarden Menschen durch seine AGBs. So eine Situation, darauf wäre Alexander der Große neidisch gewesen. Jeder Pharao wäre neidisch auf sowas gewesen. Wir haben in diesen AGBs sozusagen die Gesetzeswerke ganz neuer Staatengebilde und die sind so weitläufig in ihrer Wirkung, so große internationale Gesetzeswerke gibt es im Prinzip gar nicht. Und was die historische Situation angeht, ist es so, dass man sich angucken muss, diese ganzen Unternehmen aus dem Silicon Valley, da liegt ja auch San Francisco, die ehemalige große Hippie-Mekka-Stadt. Und da wurden schon in den 70er Jahren und 60er Jahren große Träume geträumt von neuen Communities und Ländereien, die man sich erschließen könne. Die Kinder dieser Hippies, die haben es hingekriegt, und zwar im Netz. Das hat eine historische Komponente, dass diese Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Facebook bei ihren öffentlichen Präsentationen sich oft einfach mal so mit Staaten vergleichen. Es ist wirklich häufig geworden, dass die anfangen, beim Anfang ihres Auftritts zu sagen, hey, wenn Facebook ein Land wäre, dann hätten wir 1,3 Milliarden Bürger. Ich meine, man muss sich das mal überlegen, wie sich sowas für unsere Politiker eigentlich anhört. Vor allem in Anbetracht dessen, dass ein Staatsführer nach dem anderen im arabischen Frühling über Facebook und Twitter gestolpert ist. Das ist ein realer Kampf, der da gerade zwischen Staaten und diesen neuen virtuellen Staaten stattfindet. Und ich glaube, dass die mächtigere Seite eigentlich die virtuellen Staaten, aka Facebook und Google, sind.
Ein neuer Staat namens Facebook, ein anderer großer Staat namens Google. Ich bin da Bürger, ich bin da Bürgerin. Hannes Grassecker, was ist meine Verfassung?
Ihre Verfassung sind die AGBs und Sie haben die...
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Ganz genau. Dieses ganz kleine 2-Sekunden-Klickchen, das Sie am Anfang machen, wenn Sie da überall zustimmen. Und manchmal, wie auf einer Google-Webseite, wenn Sie auf die Google-Suche gehen, dann stimmen Sie alleine durch die Nutzung diesen Bedingungen zu. Und die Bedingungen sind wirklich unvorteilhaft für Sie. Die enteignen Sie nämlich komplett. Wenn ich vorhin gesagt habe, wir sind Wesen aus Bits und Atomen geworden, dann sind diese Bits, aus denen sie bestehen, ab da, wo sie die AGBs anklicken, in den Händen von Google. Es ist wie im Hochmittelalter, als unsere Herrscher die Herrschaft über unseren Körper hatten. Wenn Sie sich mal die Bedingungen angucken von WhatsApp zum Beispiel, ein wahnsinnig beliebter Service, nicht wahr? Die WhatsApp-Geschäftsbedingungen sagen wörtlich, wir können sie aus jedem oder gar keinen Grund von unseren Services ausschließen, inklusive des Grundes, wenn sie nerven.
Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn WhatsApp, wie vielleicht eben auch Facebook oder Google, zu einem weltweiten Standard geworden ist. Da werde ich ausgeschlossen und bin dann an diese Informationsquelle nicht mehr angeschlossen.
Genau, wir werden einfach gelöscht, so wie wir im Hochmittelalter einfach aufgehängt wurden, wenn wir die Ländereien der Lehnsherren nicht mehr korrekt bedient haben. Und ich habe zum Beispiel letztens von einem der Occupy Wall Street Mitinitiatoren auf der Micah Courier hat mir erzählt, dass Twitter seinen Account einfach von einem auf den anderen Tag kommentarlos beendet hat.
Da kann man ja eigentlich trotzdem entgegenhalten, sterben tut man ja nicht, man wird auch nicht krank davon, man muss sich einfach andere Kanäle suchen.
Ich argumentiere in meinem Buch, dass wir anfangen müssen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Bis jetzt ist es ja so, Google und Facebook haben gelernt, aus unseren persönlichen Daten riesige Gewinne zu schlagen. Wieso sollten wir nicht anfangen, diese Gewinne für uns selber zu realisieren? Ich plädiere in meinem Buch überhaupt nicht für diese Verweigerungs-Anti-Haltung und so weiter, sondern ich denke, dass wir in die Zukunft blicken müssen. Wir erleben gerade einen epochalen Wandel. Die rein materielle Welt versinkt und mit ihr auch die Einkommensmöglichkeiten dieser rein materiellen Welt. Wir landen jetzt in einer Welt, in der wir mit Daten und mit Atomen leben und wirtschaften müssen. Und dieses Wirtschaftssystem, dieses Neue für uns zu erschließen, uns Möglichkeiten zu erschaffen, Eigentum und Besitz und auch einen Geldfluss für uns zu bekommen, darum geht es mir.
Das ist ja auch die These von Jaron Lanier, der Guru aus dem Silicon Valley, der kürzlich in einem Buch eigentlich genau dasselbe auch postuliert hat. Der sagt, wir müssen jetzt aufhören, eigentlich unsere Daten permanent gratis zur Verfügung zu stellen. Was unterscheidet denn Ihre Position gegenüber der von Jaron Lanier?
Also das Einzige, was ich mit Jaron Lanier teile, ist die Idee, dass unsere persönlichen Daten eine Form von Kapital geworden sind. Jaron Lanier und ich teilen sonst überhaupt nichts. Sein Vorschlag ist für mich die Idee der größten Planwirtschaft der Menschheitsgeschichte.
Warum größte Planwirtschaft?
Jaron Lanier schlägt vor, eine Art Superbehörde zu errichten, die den Datenfluss des gesamten Internets überwacht, kontrolliert und dann schaut, welche Werte wo entstanden sind und den ursprünglichen Erstellern von Informationen oder Daten dann anteilsmäßig irgendwelche Profitbeteiligungen zukommen lässt. Das wäre eine Art Diktatur der Buchhalter. Mein Ansatz ist das komplette Gegenteil. Ich plädiere dafür, dass wir selber zu Identity-Managern werden, dass wir selber anfangen zu wirtschaften mit unseren persönlichen Informationen.
Sie sagen, wir sollen uns rüsten, wir sollen uns eine Rüstung anziehen und eigentlich wie mit einer mittelalterlichen Rüstung uns wappnen gegen den Zugriff dieser Datenkonzerne und nur dann, wenn wir es wollen, auch tatsächlich etwas preisgeben.
Ja, das ist ganz ähnlich, wie Sie sich zum Beispiel anziehen, wenn Sie in der normalen physischen Welt sozusagen rumlaufen. Da verdecken Sie ja auch Teile von sich mit verschiedenartigen Mitteln. Zum Beispiel haben Sie Regenjacken, Hemden, T-Shirts und Brillen an. Und so ähnlich sieht es dann auch aus. Also wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Google anonym zu benutzen mit einem einfachen Service namens DuckDuckGo. Da stecke ich eine Suchanfrage rein und mache dann ein Ausrufezeichen G, dann sucht es praktisch unter einer Tarnkappe im Google, ohne dass Google erkennt, wer eigentlich hinter dieser Suchanfrage steht. Ich gebe also Google nicht mehr meine persönlichen Daten for free. Es gibt Möglichkeiten der Mailverschlüsselung von Ende zu Ende. Und was ich jetzt sage, ist, dass wir eigentlich unsere persönlichen Daten, die Informationen über uns, erstmal verschlüsseln sollten in einem allerersten Schritt und dann diese Daten speichern sollten in einer Art persönlichen Box, habe ich jetzt einfach mal gesagt. Also so lokal und so nah wie möglich an uns und so weit wie möglich unter unserer ausschließlichen Kontrolle. Und in einem zweiten Schritt könnten wir den Schlüssel zu Teilen von diesen Daten an andere vermieten. Damit hätten wir zwei Möglichkeiten. Und zwar die eine Möglichkeit ist erstmal etwas nicht zu zeigen, weil der Zustand, den wir gerade haben im Netz, ist, wir sind nackt und so fühlt sich das auch an. Der zweite Zustand aber ist, dass wir manche Daten von uns gegen Gebühr freigeben könnten, indem wir einfach den Schlüssel vermieten.
Das braucht ja zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung wäre, dass da ganz viele mitmachen würden. Jetzt, wenn man so rumfragt, dann sagen viele, die eben auf WhatsApp, auf Snapchat und so weiter und auf Facebook unterwegs sind, die sagen, ist mir eigentlich egal. Ich bin ja eigentlich ganz gerne nackt, denn ich habe ja gar nichts zu verbergen. Also irgendwie sehe ich da draußen nicht das große Potenzial dafür, dass das, was Sie jetzt vorschlagen, was ja vernünftig tönt, eine Art Privacy, eine neue Privacy jetzt zu einer Massenbewegung werden würde.
Oh, ich rede überhaupt nicht von einer Bewegung. Ich rede davon, dass jemand kommt und mir einen guten Deal anbietet. Das heißt, ich warte auf einen Service, der es mir ermöglicht, weiterhin diese ganzen tollen sozialen Netzwerke und Suchfunktionen zu benutzen, aber gleichzeitig von denen auch noch bezahlt zu werden. Das heißt, eine Verbesserung des Zustandes, das ist, wovon ich spreche. Und wenn man sich anguckt, was bildet sich gerade im Markt? Es gibt zum Beispiel, können Sie mit Privacy-Fix, könnten Sie zum Beispiel ungefähr ermessen, wie viel Sie Google und Facebook wert sind? Das ist so ein kleiner Browser-Add-on. Dann gibt es die neue App Citizen Me, auf der Sie auch feststellen können, ungefähr was für so eine Charakterausprägung Sie haben, was für ein Konsumtyp Sie sind und welchen AGBs Sie gerade zugestimmt haben, was Sie ändern sollten. Es dreht sich drum, wir haben ein Bedürfnis nach mehr Kontrolle, mehr Eigentum, ganz einfach, wie ich als Ökonom jetzt sagen würde, mehr Besitzrechte, Verfügungsrechte an uns selber. Und ich warte auf das Unternehmen, dass es schafft, mir eine nutzenstiftende Lösung anzubieten, die mir auch noch Geld bringt. Und ich kann Ihnen versichern, wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie Services wie Tinder, eine Flirt-App, innerhalb von ein paar Monaten hunderte von Millionen Nutzern bekommen, wenn sie gut gemacht sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dem Fall anders sein sollte.
Habeas Corpus ist ein Begriff, der immer wieder auftaucht bei Ihnen im Buch, gewissermaßen die Urfreiheit, die ich in der Geschichte gekriegt habe. Ein Habeas Corpus im Netz, das aber von spezialisierten Firmen auch garantiert und ein Stück weit auch vermarktet wird.
Ganz genau. Also ich glaube, dass uns nicht so einfach unsere Daten abgeknöpft werden können, sobald wir wissen, dass diese wirklich was wert sind. Auf ihren Geldbeutel passen sie gut auf, nicht wahr? Ich denke, wir machen das eigentlich alle schon. Wenn Sie sich angucken, diese ganzen Vorgänge wie Selfies schießen, das ist doch eigentlich nichts anderes als wir testen kurz unsere Produktqualität und wenn wir gut genug sind, dann schicken wir sie unseren potenziellen Kunden zu, zum Beispiel den Leuten, von denen wir hoffen, dass sie uns mögen. Ja, wir haben es eigentlich gelernt, uns zu vermarkten. Wir sind im Netz alle zu Identity-Managern geworden. Wieso sollten wir jetzt nicht auch einfach in dem nächsten Schritt dafür auch noch Geld kriegen? Ich meine, das ist der Albtraum von Karl Marx. Es ist genau die Welt, die Karl Marx befürchtet hat, wenn man ehrlich ist. Er hat davon geredet, dass irgendwann alles, dass alle Qualitäten zu Quantitäten würden, dass unsere Freundschaft, unsere Liebe, alles würde zu Geld werden. Der Punkt ist, das ist es bereits geworden. Das Geld erhalten wir bloß nicht. Und wir haben auch überhaupt keine Verfügungsgewalt darüber. Und darum dreht es sich.
Keine Verfügungsgewalt darüber. Hannes Gassecker, wie soll das denn gehen, ganz praktisch, wenn jetzt beispielsweise eine neue Linse, eine neue intelligente Linse auf den Markt kommt? Die neue Linse, die Novartis gemeinsam mit Google erarbeitet, die permanent meine Gesundheitsdaten an irgendwelche Server übermittelt. Wenn ich daran denke, dass immer mehr Apparaturen, die ich verwende, eben auch Daten ans Netz geben, dann ist ja die Datenflut, die ich täglich produziere, eine unendliche.
Es ist der absolute Wahnsinn. Wir müssen uns mal bewusst werden, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo Unternehmen Drohnen in die Luft schießen, um ein flächendeckendes Netzwerk über unseren Köpfen zu errichten, um Daten abzugreifen von uns. Google betreibt eine eigene Genforschungsabteilung namens 23andMe. Das ist ein Subunternehmen, gegründet von der ehemaligen Ehefrau eines der beiden Google-Gründer. Die haben die Gendaten von über 500.000 Amerikaner quasi kostenlos. Nein, sogar Amerikaner haben dafür bezahlt. Und zwar gab auch übrigens europäische Kunden. 23andMe, eine Tochterfirma von Google, hat Gendaten gesammelt. Währenddessen macht Facebook mit uns Gefühlsexperimente. Und dann kommt die nächste Meldung und Google produziert Linsen, die unseren Gesundheitszustand in die Server im Silicon Valley schießen sollen. Ich lese von freudigen Journalisten, die Fitbit-Armbänder testen, Geld dafür bezahlen, eine elektronische Fußfessel zu kaufen, die komplett unsere Ortsdaten in die Hände von irgendwelchen Unternehmen schießt. Und ich habe mir die AGBs mal durchgelesen von Fitbit. Hiermit treten sie alle ihre Persönlichkeitsrechte ab. Das ist ja eine unmögliche Situation, in der wir uns gerade befinden.
Fitbit, das sind diese Armbänder, die ich trage, die permanent eigentlich mir mitteilen, wie viele Schritte ich heute gemacht habe, wie hoch mein Puls ist, wie viele Kalorien ich verbraucht habe. Interessante Daten.
Genau, im Gegenzug für ein paar lächerliche Daten, ich finde die gar nicht so interessant, kriegen wir was eigentlich? Im Gegenzug für diese Angaben, wie viele Schritte sie gemacht haben, das liefert Ihnen Fitbit übrigens gar nicht. Fitbit sagt Ihnen eine ungefähre Schätzung, was Sie glauben. So ähnlich lief es übrigens auch bei diesem netten 23andMe Google-Anbieter. Man bekam als Antwort, sozusagen als Gegenleistung für das Einsenden von einer Speichelprobe, bekam man ein Profil darüber, was für Erbkrankheiten und was für eine Herkunft man hat. Jetzt wurde das getestet von mehreren Journalisten, wie glaubwürdig eigentlich diese Informationen sind. Es war alles nichts wert. Die Leute haben fehlerhafte Informationen über sich selber bekommen. Währenddessen ist aber ihr kompletter Gendatensatz in den Datenbanken von Google. Und so ähnlich sieht es mit Fitbit auch aus. Also diese angeblichen Schritte, ich weiß nicht.
Was sollen wir denn tun, Hannes Gassecker? Was ist der praktische Vorschlag, den Sie machen, hier und heute? meine Gesundheitsdaten, meine persönlichen Daten, meine Konsumdaten, meine Beziehungsdaten, alles fließt irgendwo hin und ich muss das irgendwie zurückkriegen. Ich muss die Kontrolle darüber zurückkriegen. Das tönt aber ein bisschen danach, dass ich eigentlich permanent damit beschäftigt wäre, die Daten, die ich da produziere, zu kontrollieren, zu ordnen und zu verkaufen. Eigentlich eine 24-Stunden-Beschäftigung. Geht das überhaupt?
Ich plädiere für eine wirtschaftliche Lösung, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der Staat mir in den letzten Jahren geholfen hat. Ich glaube auch nicht, dass die Gewerkschaften mir geholfen haben, weil wenn ich sehe, dass Google einer der größten Arbeitgeber der Welt ist und die Gewerkschaft sich noch nie dran gewandt hat und gesagt hat, hey, wollt ihr die Google-Nutzer nicht mal bezahlen? Dann muss ich sagen, muss ich also selber handeln. Und was ich jetzt vorgeschlagen habe, ist im Prinzip ein System, das auf eine automatisierte Art und Weise die Daten von mir sammelt, zusammenfasst und dann automatisiert an Broker, also Zwischenhändler, weiterverkauft, die mit diesen Daten Handel treiben. Allerdings nach den Konditionen, die ich als Verkäufer natürlich diktieren kann. Das heißt, da würde eine Art automatisches Handelssystem entstehen und sowas kennen wir aus der Finanzwelt seit Jahrzehnten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und diese Zwischenhändler, die hätten nur ein großes Problem und das wäre, ihre Reputation zu wahren. Sobald die sozusagen mit Kundendaten zu freizügig umgehen würden, wären die verloren. Und damit haben wir eine Kontrolle.
Wer fängt da an?
Damit fangen, wenn Sie in den Markt reinschauen, es gibt Unternehmen wie CitizenMe, Vaulty, PrivacyFix. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die gerade sehr aktiv sind, solche Lösungen uns anzubieten. DataCoop ist ein anderes. Die sind in der Beta-Phase. Das läuft zum Teil schon seit Mitte 2013. Und ich denke, dass wir in den nächsten 1 bis 1,5 Jahren da wirklich gut funktionierende Lösungen haben, wie wir unsere Daten zu Geld machen können und so auch endlich Kontrolle darüber gewinnen können, wie wir in der digitalen Welt leben.
Sie sind nicht auf Facebook, Hannes Grasecker. Wäre das der Moment, an dem Sie zu Facebook stoßen würden?
Ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, zu Recherchezwecken auf Facebook unter einer falschen Identität und von anderen Rechnern aus. Also kenne ich mich ein bisschen mit Facebook aus. Aber Facebook selber würde ich nicht benutzen, nee.
Das war die Sendung Kontext mit dem Ökonomen und Journalisten Hannes Grasecker darüber, wie wir in Zukunft mit unseren persönlichen Daten im Internet und auch im realen Leben umgehen können. Hannes Grasecker, Autor von «Das Kapital bin ich», erschienen in der Serie «Intelligent leben» bei Kain und Aber. Das war eine Sendung von Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.